Es ist Sommer und da häufen sich gerne die Meldungen über Haie an Badestränden beliebter Urlaubsorte wie zum Beispiel Spanien oder Kroatien. Haie haben einen schweren Stand und noch immer werden viele Menschen von der Angst geplagt, die Tiere beim Schwimmen im Meer anzutreffen oder sogar im Badesee plötzlich eine Flosse auftauchen zu sehen. Warum das völlig unbegründet ist und Haie eher Angst vor Menschen haben müssten, erklärt uns heute Heike Zidowitz. Sie setzt sich beim WWF Deutschland für den Schutz von Haien und Rochen ein und gibt uns einen Einblick in deren wirklich sehr faszinierende Welt. Vielleicht kann sie mir auch sagen, ob ein Zitronenhai wirklich nach Zitrone schmeckt. Ich bin Freya Dunke und wünsche euch viel Spaß beim WWF-Podcast Überleben. Heike, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo Freya, vielen Dank für die Einladung für den Podcast.
Sehr gerne. Was fasziniert dich denn so an Haien und Rochen, dass du sie ins Zentrum deines Berufslebens ja sogar gestellt hast?
Ja, wie das ursprünglich kam, weiß ich schon gar nicht mehr so genau. Das ist sehr, sehr lange her. Da bin ich noch zur Schule gegangen. Aber ich glaube, ich habe irgendwie eine Dokumentation im Fernsehen gesehen und diese Fische faszinierten mich von vornherein. Je mehr man über sie erfährt, desto mehr und schlimmer wird es mit der Faszination. Die sind sehr hochinfektiös sozusagen, weil sie einfach eine große Form und Artenvielfalt haben, wo immer wieder irgendwie ein besonderes Merkmal erscheint, was man echt nicht glauben kann, wenn man es das erste Mal hört. Also es ist einfach unheimlich vielgestaltig sind die.
Darüber kannst du uns ja jetzt heute im Podcast hoffentlich noch ein bisschen mehr erzählen.
Das hoffe ich auch.
Hast du denn einen Lieblingshai oder einen Lieblingsrochen und warum?
Ja, ich mag besonders den Heringshai. Das ist so ein kleiner Verwandter, ich sag mal der Cousin vom weißen Hai. Also ist wesentlich kleiner, aber so ein ganz sportlich agiler Makrelenhai nennt sich die Gruppe und ist ein Fischfresser. Also man braucht da jetzt auch keine Angst haben, aber der kommt auch bei uns vor. Und irgendwie mag ich den besonders und bei den Rochen mag ich besonders die Kuhnasenrochen. Die haben tatsächlich eine Schnauze, die so ein bisschen aussieht wie so eine Kuhnase und die sind sehr, sehr süß.
Bist du denn schon mal einem von denen in freier Wildbahn begegnet?
Ja, ich habe zum Beispiel Engelhaie auf den Kanarischen Inseln beim Schnorcheln schon angetroffen. Und wenn man eben auch gezielt ein bisschen sich mit Haiforschung beschäftigt, dann wird man natürlich auch mal in das ein oder andere Projekt kommen. Und ich habe auch mit weißen Haien schon gearbeitet in Südafrika.
Jetzt sagst du schon Projekt. Kannst du uns kurz erklären, was du genau beim WWF machst und wie man Hai-Expertin wird?
Ja, beim WWF bin ich Kommunikationsreferentin für den Schutz von marinen Säugern und Haien. Das heißt, ich bin nicht nur für Haie und Rochen zuständig, sondern eben auch für die Wale und Delfine. Und wie wird man das? Man wird es, indem man halt wahrscheinlich einfach zu infiziert wurde und einfach nicht mehr aufhören kann und dann über viele, viele Jahre sich einfach engagiert.
Warum sprechen wir denn oft gemeinsam von Haien und Rochen als eine Einheit?
Ja, sie sind taxonomisch, nennt man das. Also das ist die Klassifizierung der Arten in Gruppen. Sind sie sehr, sehr eng verwandt. Also die Rochen sind quasi platte Haie. Die sind ein bisschen voneinander unterschiedlich natürlich, aber sie unterscheiden sich nicht so sehr. Und auch insbesondere, wenn es in den Artenschutz geht, haben sie eigentlich beide immer die gleichen Probleme. Sie werden eben gefangen, ohne dass es viele Fischereiregularien gibt und sind stark bedroht in vielen Regionen und eben auch viele Arten mittlerweile und heiß begehrt für manche Produkte sozusagen.
Wie viele Haie- und Rochenarten gibt es denn auf der Welt?
Also insgesamt für beide Gruppen so zusammen sprechen wir derzeit von 1200 Arten plus, also weil es kommen ständig welche dazu. Es werden überall in der Welt, sowohl in der Tiefsee oder eben auch in Regionen, wo noch nicht so viel beforscht wurde, werden neue Arten beschrieben. Also eine Region zum Beispiel ist der Westindische Ozean. Da wurde traditionell früher eben nicht so viel geforscht und da findet man permanent neue Arten. Aber manchmal ist es nicht klar, dass eine Art wirklich eine Art ist, sondern es sind dann doch zwei Arten. Und diese Beschreibung und die Systematik ist immer im Fluss und deswegen wird es immer mehr.
Unter diesen ganzen Arten gibt es ja auch einige Rekordhalter. Ich habe gehört, einige Haie können sehr alt werden.
Ja, vor einigen Jahren, ich glaube 2016 war das, da hat eine Studie ein neues Rekordalter für Wirbeltiere insgesamt gefunden, und zwar der Grönlandhai. Da haben sie mit einer Methode festgestellt, dass der vermutlich bis zu 400 Jahre alt wird und auch erst mit 150 Jahren geschlechtsreif wird. Das heißt, da wird er sich überhaupt das erste Mal fortpflanzen. Die Art kommt tatsächlich auch in der Arktis vor, also der Name ist da Programm. Und in so kalten Gewässern wachsen generell die Tiere sehr langsam. Das heißt, das könnte eben so ein Faktor sein, warum die Art in diesen kalten Gewässern halt einfach älter wird. Aber die werden auch sehr groß. Also die werden auch schon bis zu 5-6 Metern.
Da kann ich deine Faszination verstehen. Wenn man so Tiere entdeckt, die irgendwie so groß werden und 450 Jahre alt werden können, das finde ich schon faszinierend. Einige haben auch sehr lustige Namen. Ich habe den Zitronenhai gefunden.
Ja.
Kannst du uns sagen, ob der nach Zitrone schmeckt oder warum er so heißt?
Also ich weiß nicht genau, was die Idee dahinter war. Das müsste man mal nachgucken. Kann man bestimmt in der Beschreibung finden. Aber ich befürchte, dass der einfach im Englischen irgendwann so hieß und dass wir das ins Deutsche übernommen haben. Und zwar hat er so eine gelb-goldene Körperfarbe. Und das erinnert wohl an Zitrone und deswegen heißt er so.
Mit viel Fantasie. Hast du noch ein paar andere solcher Beispiele?
Ja, es gibt noch ganz tolle Schokoladenhai gibt es noch. Der ist auch dunkelbraun. Es gibt einen Brombeerhai. Das ist eine sehr skurrile Art. Die hat wirklich eine ganz komische Körperform und dazu noch äußerst stachelig sieht er aus. Also deswegen wie so eine Brombeere halt. Aber es ist auch eine Tiefwasserart, genauso wie der Schokoladenhai. Und ja, da gibt es noch Zigarrenhai, weil der so ähnlich länglich wie eine Zigarre ist und braun und auch wieder ganz faszinierende Art, die halt als Parasit lebt. Die beißt kleine Stückchen aus größeren Tieren wie Thunfischen, Walen, Delfinen und so weiter einfach nur raus, eben einfach nur so ein paar Löcher reinbohren. Der heißt deswegen auf Englisch auch Cookie Cutter, also Keksausstecherhai.
Da waren Leute wirklich kreativ und haben sich nette Namen überlegt.
Ja.
Wo kann ich denn diese ganzen Arten treffen? Wo leben die denn?
Ja, Haie leben und rochen auch eigentlich überall. Also es gibt so ein paar Limitierungen. Sie können nicht ganz in die Tiefsee, also ganz, ganz, ganz tiefe. Das gibt es irgendwie eine Einschränkung aufgrund der Tatsache, dass sie wohl ölhaltige Lebern haben. Knorpelfischen sind das jetzt, die Haie rochen und dann die Chimären dazu noch. Die kommen dann nur so bis zu 4000 Metern etwa, vielleicht ein bisschen tiefer noch vor. Ansonsten ins Flachwasser, in Flussmündungen, in Flüsse hinein, der Stierhai oder auch Bullenhai genannt. Es gibt auch tatsächlich Süßwasserarten. In Indonesien zum Beispiel und Nordaustralien und Indien gibt es Süßwasserhaie, die nicht mehr ins Meer zurück können. Das heißt, sie kommen im Grunde genommen in jedem Lebensraum vor, den man sich eigentlich so vorstellen kann. Und auch bei uns gibt es natürlich welche bis auch in die Ostsee hinein, in die westliche Ostsee. Aber dann hört es auch auf, weil dann eben das Wasser auch zu süß wird und diese Arten das hier dann eben nicht können.
Welche Arten gibt es denn hier?
Ja, wir haben 18 Arten mal in einer Studie nachgewiesen und da sind jetzt sogar noch 2 Nachweise hinzugekommen. Das heißt, 20 Arten können wir als irgendwie bei uns nachgewiesen in deutschen Gewässern vermelden. Das sind häufig auch kleinere Arten, eben Dornhai, Katzenhai, der Heringshai eben auch, zwar nur als Durchzügler. Und der Hundshai natürlich, Glatthaie und dann eben noch auch noch eine ganze Handvoll Rochen, die bei uns auf natürliche Weise natürlich auch zur Fauna gehören.
Aber keine Arten, die einem jetzt wirklich gefährlich werden können?
Nee, eigentlich ist hier noch nie was passiert und die sind auch nicht sonderlich groß. Es gibt noch den Riesenhai, das ist ein Planktonfiltrierer und der kommt auch sehr selten in deutsche Meeresgebiete und das ist auch sehr, sehr weit draußen.
Das heißt, der sperrt sein Maul auf und filtert dann Plankton aus dem Wasser?
Genau.
Der frisst gar nicht aktiv jetzt große Fische oder
nee, so? Nee, genau. Wir haben wie bei den Walen die größten Tiere sind Planktonfiltrierer, das ist der Walhai, der Riesenhai und der Riesenmaulhai, der ist ein bisschen tiefer dafür. Und auch bei den Rochen ist es so, die Manta-Rochen, da haben wir 2 Arten, eine noch, weiß man nicht genau. Und die anderen Teufelsrochen, die es da gibt, alles Planktonfiltrierer, je größer, desto mehr Plankton.
Da würde ich gerne nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, wie die sich eigentlich ernähren und wie sie so leben. Erzähl uns doch aber jetzt auch nochmal, wie es um die Haie und Rochen generell so steht. Wie bedroht sind die denn?
Ja, wie ich schon eingangs sagte, sie sind stark bedroht. Eigentlich sind sie überall auf der Welt, gehören sie mit zu den Fischen, die halt gefangen werden. Das ist auch schon immer so gewesen. aber das Fleisch ist halt nicht ganz so geschmackhaft oder zumindest anders schmackhaft als die von den Speisefischen, die wir sonst so kennen. Das heißt, das war immer eher, es waren untergeordnete Fischereien, aber irgendwann ist ja die Fischerei immer industrieller geworden und es hat dann dadurch, dass es manche Bestände einfach geschrumpft sind oder auch tatsächlich zusammengebrochen sind, ist dann irgendwie so ein bisschen die Fischerei auch auf die Knorpelfische, eben auf die Haie und Rochen auch ausgewichen. Allerdings muss ich auch sagen, hier bei uns in den Gewässern ist definitiv das so, dass auch schon eine Überfischung von den Knorpelfischen eben in früheren Zeiten, als es eben auch schon noch nicht so diesen Hype auf Haie und Rochen gab, wie es das heutzutage gibt, auch schon aufgetreten ist. Besonderer Antrieb eben für Haifischereien war dann die Nachfrage nach den Haiflossen in Asien. Das ist ein altes traditionelles Gericht am kaiserlichen Hof gewesen und das ist eigentlich eher so, es ging um Prestige und genau das ist dann passiert, dass eben eine immer wohlhabendere Mittelschicht diese Speise dann eben für Hochzeiten und andere feierliche Bankette verwendet hat und damit eben den Wohlstand ausgedrückt hat. Das ist so ein bisschen wie bei uns Beluga-Kaviar zu servieren. Wer das kann, kann es eben. Und setzt sich damit auch ab. Und die Nachfrage ist enorm gestiegen seit den 80er Jahren. Entsprechend auch die Fischerei auf Haie und manche Rochen. Es gibt ein paar Rochenarten, die auch richtige Flossen so haben. Und daraufhin ist dadurch, dass die Fischereien nicht gut reguliert waren und auch bis heute immer noch hinterherhinken, ist also schon gleich zu viel entnommen worden. Und jetzt sind schon bereits viele Arten vom Aussterben bedroht oder zumindest stark gefährdet. Und nach wie vor ist es schwierig, da vernünftige Fischereiregulierung zu etablieren.
Ja, man denkt ja immer, im Meer wimmelt's von Haien. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass es nur noch 3.000 bis 5.000 Exemplare des weißen Hais gibt. Das hat mich schon erschrocken. Das ist ja wirklich nicht viel. Stimmt das denn?
Ja, das ist ja schon eine der größten Arten. Und das ist ja so ähnlich wie mit der Savanne, mit den Löwen und mit den Gnus. Die Gnus kommen in mehreren Millionen vor, in riesigen Herden. Und von den Löwen gibt es dann eben weniger. Das ist dieses Räuber-Beute-Verhältnis. Das heißt, der größte Hai hat dann natürlich als oberste Instanz der Nahrungspyramide, gibt es sowieso generell nicht ganz so viele, wie es jetzt zum Beispiel Dornhaie in großen Schwärmen gegeben hat oder vielleicht noch in manchen Regionen auf der Welt noch gibt. Es ist aber schwer zu sagen, wie viele es wirklich sind. Das heißt, diese Zahl ist eher wirklich eins von diesen Guesstimates, also dass man eben eher rät, als dass man da konkrete Zahlen hat. Aber es ist tatsächlich so, dass eben nach dem Film auch der weiße Hai aus den 70ern die Jagd spezifisch auf den weißen Hai eben losgegangen ist, in der falschen Annahme, dass das ein fieser Bösling ist. Und ja, sind also Sportangler raus und haben so viele erlegt, wie sie konnten. Man kann weiße Haie eben auch anlocken. Das ist deren Verhängnis dann quasi geworden. Und dann ist auch schon ab 1991 die Art dann auch schon in Südafrika unter Schutz gestellt worden, auch in Kalifornien und an der Ostküste der USA. Und wir sehen jetzt zumindest in den USA, dass es sich mittlerweile der Bestand wieder erhöht. Und das heißt, das ist auch ein Beweis dafür, dass eben Maßnahmen greifen und auch selbst bei diesen langlebigen Tieren eine Erholung stattfinden kann.
Und das sind dann politische Maßnahmen oder wer ist verantwortlich dafür?
Ja, es gibt mehrere Ebenen. Also einmal das Politische ist, dass man die Fischerei auf die verschiedenen Arten eben definitiv in ein Fischereimanagement bringen muss und eben genauso managen muss, wie das mit jeder anderen Fischart ist. Häufig sind sie halt noch nicht dabei. Man kann da schon viel mit Fangobergrenzen zum Beispiel erreichen, dass einfach der Fang dann auch kontrollierter ist und die Entnahme nicht ohne Ende ist. Weitere Maßnahmen sind zum Beispiel, dass man Jungtiere nicht fangen darf, also dass sie definitiv wieder ins Wasser gegeben werden müssen, bevor sie nicht erwachsen sind und sich selbst mal fortgepflanzt haben. Das ist immer eine schlechte Idee, egal bei welcher Fischart. Und da gibt es also noch eine Fülle an auch Arten, die gar nicht kommerziell so genutzt werden. Die werden mitgefangen und dass man da auch die Sterblichkeit halt senkt, indem man bestimmte technische Maßnahmen in den Fischerei, im Fanggeschirr einbaut. Also da gibt es so Fluchtfenster und sowas gibt es alles und das kommt dann auch anderen Arten zugute, also Meeresschildkröten zum Beispiel auch. Wenn man das flächendeckend eben auch der Fischerei auferlegt, dann kann man da schon einiges mitmachen. Andere Dinge sind dann, dass der Handel eben auch nachhaltig gestaltet wird. Das haben wir über das Washingtoner Artenschutzabkommen. Da sind schon viele Haie in den Anhangslisten. enthalten. Die wirklich stark gefährdeten Arten müssen sowieso auch unter Schutz gestellt werden. Die müssen wieder zurück ins Wasser gegeben werden, wenn sie denn überhaupt handhabbar sind. Es gibt ja Arten, die sehr, sehr groß sind. Das heißt, da muss man auch schon wissen, wie man das macht. Aber auch das sind wieder Maßnahmen, Fischern beizubringen, wie kann ich ein Walhai aus einem Netz befreien. Das ist essentiell, also für alle, dass nicht nur der Wal überlebt, sondern auch alle unverletzt dabei bleiben. Und dann gibt es auch noch natürlich die Möglichkeiten, Schutzgebiete einzurichten. Das ist besonders wichtig, um eben diese Aufzuchtsgebiete und die Fortpflanzungsgebiete, also dass solche Lebensräume eben geschützt sind. Diese Kombination mit verschiedenen Dingen können eben schon einiges erreichen.
Um diese politischen Maßnahmen nochmal zusammenzufassen, heißt das, wir brauchen mehr und effektivere Schutzgebiete. Und wir müssen die Haie selbst unter Schutz stellen und die Fischerei muss besser kontrolliert werden. Wir brauchen Fangmengenbegrenzungen, das heißt, man darf nicht einfach so viele Haie fangen, wie man möchte, und man darf sie eben auch nicht unbegrenzt als Beifang mitfangen, wenn man eigentlich andere Arten fängt.
Genau.
Was kann ich denn als Konsument oder Privatperson tun, um die Haie zu schützen und die Rochen?
Ja, also erstens sich immer gut informieren. Alles, was an Souvenirs irgendwie so verkauft wird, das heißt nicht, dass man das tatsächlich mitnehmen darf oder dass das aus einer Quelle kommt, die nachhaltig ist. Also es gibt zum Beispiel häufig als Souvenir Haizähne, als Kettenanhänger. Wenn die also schneeweiß sind oder halt wirklich hell, dann sind das tatsächlich von lebenden Tieren oder ehemals lebenden Tieren. Aber es gibt eben fossile Haizähne und das ist ja Stein geworden über die Jahrmillionen und das könnte man stattdessen halt verwenden. Also man braucht nicht den Haizahnanhänger aus den Tropen mitbringen. Es kann sein, dass es nur ein Nebenprodukt ist, aber es kann eben auch sein, wenn die Nachfrage zu groß ist, dass das wieder einige dazu bringt, Haie zu fangen. Auch Haileder und Rochenleder, gerade Rochenleder, das ist häufig so ein Luxusprodukt für wirklich absurde Sachen wie ein Portemonnaie oder ein Füller. Es gibt super teure Füller, die einen ganz kleinen Anteil an Hai- oder Rochenleder enthalten, wegen eines Musters, was man da sehen kann. Und das sind Luxusartikel, die nicht unbedingt notwendig sind. Dann natürlich alles, was man selber konsumiert. Wenn man im Urlaub ist, muss man auch nicht unbedingt das Highsteak in Portugal oder so essen, wenn man nicht weiß, ob das aus einer nachhaltigen Quelle kommt. Und genauso hier bei den Schillerlocken. Wir sind dafür verantwortlich, dass der Dornhai im Nordostatlantik so stark befischt wurde, dass er halt auch stark gefährdet ist. Und nicht nur unser Verhalten im Urlaub in fremden Orten, sondern auch hier, da kann man natürlich einiges machen.
Also wenn ich Schillerlocke kaufe, kaufe ich eigentlich Hai und merke das im Namen gar nicht.
Das muss heutzutage dran stehen. Manchmal steht da aber auch nicht nur auf Deutsch, sondern einfach auf Latein drauf. Und das weiß natürlich dann nicht unbedingt jeder, was das ist, wenn da Squalus acanthias drauf steht. Meistens steht aber Dornhai mit dran mittlerweile und trotzdem kann es einen ja nicht stören.
Ja, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass die Haie zum Beispiel auch nach dem Film Der Weiße Hai ein echt schlechtes Image haben und dass sich jetzt nur langsam korrigiert und langsam werden sie dann geschützt. Wie schätzt du die Gefährlichkeit von Haien und Rochen ein, also auch im Vergleich zu anderen Tieren? Sind die wirklich so gefährlich, wie ihr schlechtes Image das besagt?
Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also das Image ist so viel schlechter als die Gefährlichkeit, die sie von sich aus auf uns ausstrahlen. Das liegt einfach daran, wir leben nicht im Meer. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, einem Hai zu begegnen, da muss man schon einiges tun, um sich im Meer eben aufzuhalten. Und das tun wir auch nicht sonderlich lang. Natürlich ist es heutzutage mit all den Aktivitäten im Meer, mit Surfen, Schnorcheln, Tauchen, Kajakfahren, also natürlich sind das Unmengen an Menschen, die sich permanent im Wasser aufhalten, aber dennoch ist die Wahrscheinlichkeit äußerst gering. Also man mag das nicht glauben, aber zum Beispiel Flusspferde und Elefanten sind viel gefährlicher, obwohl es eigentlich Pflanzenfresser sind, aber eben weil sie viel mehr in Kontakt mit den Menschen geraten und dann eben auch zum Beispiel Elefanten in Plantagen nachts einfallen und dort dann eben die Ernte fressen und dann versucht man eben auch die Elefanten loszuwerden und dann dabei kann man auch eben plattgetrampelt werden. Und wir leben an Land, das sind Landtiere und auch Eisbären sind sehr gefährlich. Braunbären, Grizzlybären, also Kodiakbären vor allen Dingen in Alaska sind halt unheimlich groß. Da ist das genauso. Also, und die haben nicht so ein ganz schlechtes Image. Im Gegenteil, der Eisbär ist, glaube ich, einer von den niedlichen. Es kommt dann eben tatsächlich daher, dass dieser Film diesen Hintergrund geliefert hat, dass das irgendwie Böslinge sind. Ja, und immer wieder wird halt in den Medien falsch berichtet. Und nur weil irgendwo jemand angeknabbert wurde, geht das um die Welt. Das ist völlig, völlig überzogen. Aber es hat wohl so eine Urangst eben auch, dass wir uns in diesem Medium Wasser befinden. Es ist wesentlich wahrscheinlicher, dass man ertrinkt, weil wir da eben nicht hingehören. Aber ja, es ist halt auch komisch. Wir dümpeln da oben an der Oberfläche, wenn wir dann da schwimmen und können halt unten nichts sehen. Weiß. Und daher ist das immer so eine Angst im Kopf wahrscheinlich. Aber es gibt viele, viele Hinweise, dass man ständig mit Haien im Wasser ist und nichts passiert. Also im Gegenteil, die interessieren sich ganz häufig überhaupt nicht für uns.
Ja. Würdest du sagen, der Film Der weiße Hai war ein Fehler?
Ja, und der Peter Benchley, der das Buch geschrieben hat, also auf dem der Film auch basiert, der hat das selber sehr bereut. Also der ist dann in späteren Jahren noch zum Haischützer geworden, weil er dann eben gemerkt hat, wie ich vorhin schon erzählte, dass er nach dem Film eben wirklich gezielt rausgefahren wurde und versucht wurde, die weißen Haie zu eliminieren. Er hat dann auch noch ein Buch geschrieben über Haie, was dann eben um Haischutz sich handelte und die auch Artenvielfalt. Und er hat schon gesagt, dass er das ein bisschen bereut hat und dass das nicht seine Absicht war. Hm. Und es hat ja auch ein ganzes Genre geprägt, weil es gibt ja sehr viele weitere Filme, die zwar nicht so intensiv sind oder manchmal auch eher in der Comedy-Abteilung zu finden sind, wie Sharknado.
Das heißt ja, je besser wir über die Natur und auch über diese Arten Bescheid wissen, desto eher bauen wir eine Beziehung zu ihnen auf und sie faszinieren uns und wir begreifen dann auch, dass sie schützenswert sind. Wie müssen sich denn unsere Hörerinnen und Hörer so ein Hai- oder Rochenleben vorstellen, um da mal ein bisschen in deren Welt einzutauchen?
Was meinst du da genau?
Also leben sie zum Beispiel alleine oder eher in Gruppen?
Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt mit Sicherheit etliche Arten, die eher vielleicht Einzelgänger sind, aber auch sehr, sehr viele, die halt tatsächlich in Gruppen sich aufhalten. Es gibt Arten, die am Tag ruhen und in Höhlen aufeinander gestapelt rumliegen. Und das ist zum Beispiel der Weißspitzenriffhai, der dann halt auch nachts in großen Gruppen loszieht auf Jagd. Auch weiße Haie sind zum Beispiel, da geht man davon aus, dass die in offenen Gruppen, dass die Individuen sich untereinander kennen. Es wird ein bisschen gemunkelt wie bei einem Wolfsrudel, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu weit gefasst, weil doch Wölfe eine extrem enge Familienbindung haben. Das haben wir hier nicht, aber es gibt eine Art Ranking, also eine Hierarchie. Und je größer der Hai ist, desto, meistens sind es eben die Weibchen, desto eher hat sie das Recht dazu zu fressen, wenn zum Beispiel an einem Walkadaver mehrere auftauchen. Und da gibt es auch tatsächlich Körpersprache, um da klar zu machen, wer hier das Sagen hat. Das ist schon sehr erstaunlich. Man hat auch Hinweise entdeckt, dass die zum Beispiel sehr neugierig sind und fast schon spielerisches Verhalten haben und eben auch ein bisschen ihren Angriff üben und so weiter. Ich nehme mal an, das wird nicht so sein, dass ein Tier dem anderen Tier das beibringt, wie wir das bei den Orcas kennen, aber also es sind immerhin schon so offene Gruppen. Und viele Tiefseehaie, die teilen sich auf in Weibchen und in Männchen und dann treffen sich zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten, an Seebergen und Unterwasserberge und zur Paarung und so weiter. Also das gibt es schon auch alles.
Und das sind alles Räuber. Wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, dass es ja auch welche gibt, die Plankton fressen. Aber was fressen die, wie jagen sie? Kannst du uns dazu noch mehr erzählen?
Ja, das ist immer wieder, fange ich mit der gleichen Sache an. Es kommt auf die Art drauf an. Es gibt Arten, die sind Fischfresser, die haben sehr spitze Zähnchen. Und dann gibt es wiederum eher so die Bodenlebewesen fressen und die haben ja häufig Schalen wie Muscheln, Schnecken und so weiter. Das heißt, die haben eher so Kauplatten und dann knacken die damit eben so eine Muschelschale. Dann haben wir noch einige von diesen planktonfiltrierenden Arten. Da gibt es auch mehrere Schluck- und Filtrierweisen.
Ich habe mich schon gefragt, wie die Rochen eigentlich jagen, weil die haben ja das Maul an der Unterseite und die durchs Wasser schwimmen und dann noch irgendwas schnappen. Also das sind dann die am Boden liegen und sich da dann ihre Nahrung suchen.
Ja, während sie die Nahrung suchen, sind sie wahrscheinlich nicht am Liegen. Aber es gibt tatsächlich Arten, die dann auch so ganz schnell ihren ganzen Körper drüber machen. Also dadurch, dass der so abgeplattet ist, können sie quasi damit so fangen. Also einmal rüber und mit dem Flossensaum zu und dann zubeißen sozusagen. Ah. Das gibt es auch. Und dann haben wir da auch noch Zitterrochen. Jetzt kommt es nämlich wieder, die nächsten faszinierenden Tierchen. Die können mit sehr starken elektrischen Schlägen tatsächlich jagen und sich verteidigen. Es ist wie eine Steckdose, also wirklich 220 Volt. Und auf die Weise können sie ihre Beute dann eben betäuben. Und dann sammeln sie sie ein.
Und wie pflanzen sie sich fort?
Also alle haben eine innere Befruchtung schon mal, das heißt, es gibt eine Paarung. Es ist nicht wie bei vielen Knochenfischen der Fall, dass Eier ins Wasser abgegeben werden vom Weibchen und dann mit Samen eben befruchtet werden, sondern wir haben immer eine innere Befruchtung, das heißt, die Tiere müssen sich treffen, die müssen dann einen kleinen Tanz aufführen und die Liebe vollstrecken und dann teilt sich das auf ein bisschen in ein Drittel legt Eier und zwei Drittel sind lebendgebärend. Die Eier, die gelegt werden, sind auch wesentlich größer als eben das, was ich vorher sagte, mit den ins Plankton abgeben. Das sind hartschalige Kapseln, die kennt man vielleicht sogar auch hier aus Deutschland und Dänemark so an Stränden, gerade von Rochen. Da liegen manchmal so schwarze Kapseln mit so kleinen Fäden an den Seiten. Die werden dann an Steinen und Algen und so weiter angehängt. Die entwickeln sich dann im Laufe von 6, 7 oder wie viel auch immer die Art dann benötigt an Monaten und dann schlüpft daraus ein Jungtier und die sind dann auch schon gleich auf sich gestellt. Und die Lebendgebärenden sind eben wie bei Säugetieren, die haben eine Tragzeit. Da kann zum Beispiel der kleine Dornhai hat eine der längsten Tragzeiten überhaupt von Wirbeltieren. So lange wie ein Elefant, 2 Jahre. Und da sieht man wieder die biologischen Merkmale, die diese Fischerei auch immer wieder so schwierig macht auf diese Tiere. Wenn ein Tier 9 bis 10 Jahre braucht, bis geschlechtsreif wird, dann 2 Jahre schwanger ist und dann nur 10 Jungtiere bekommt, der Nachwuchs ist einfach zu gering, um da eigentlich viel entnehmen zu können.
Werden die immer größer?
Ja, Fische generell wachsen ihr ganzes Leben lang. Das ist am Anfang natürlich wesentlich stärker und je älter sie werden, desto weniger ist das pro Jahr. Aber ein weißer Hai, je größer der ist, desto älter ist der. Der ist ja auch vor, ich glaube, einem Jahr, anderthalb mal ein großes Weibchen in Kanada markiert worden. 5,50 Meter ist noch nicht die Endgröße. Es wird von 7 Metern gemunkelt. Gemessen ist, glaube ich, 6,20 Meter oder so das Größte. Aber die werden sehr alt, also 50, 60 Jahre können weißer Hai auf jeden Fall werden und viele andere Arten eben auch in dem Dreh oder vielleicht sogar mehr, manche weniger. Aber sie hören nicht auf zu wachsen.
Stark. Und es gibt noch eine Besonderheit bei den Zähnen. Das Gebiss hat einen ganz tollen Namen. Verrat uns das doch mal.
Das Gebiss heißt Revolvergebiss, weil es nachgeladen werden kann. Also es sind gleich mehrere Zahnreihen angelegt und sobald Zähne verschleißen, müssen sie nicht zum Zahnarzt, sondern die fallen einfach raus und dann klappt von hinten ein neuer hoch. Bei manchen Arten ist das die ganze Reihe, also zum Beispiel dieser Zigarrenhai oder dieser Cookie-Cutter-Shark, der Keksausstecher, bei dem fällt dann gleich die ganze Reihe raus, weil die zusammenhängen. Und aber bei den meisten Arten sind das einzelne Zähne und das passiert im Laufe des Lebens die ganze Zeit. Und deswegen gibt es pro Tier wahrscheinlich mehrere tausend an Haizähnen, die einfach so auf den Meeresgrund sinken. Und deswegen ist das das häufigste Fossil überhaupt, was man so finden kann. Das heißt, daran kann man tatsächlich auch manche Erdzeitalter und so weiter festmachen.
Das ist ja spannend. Und sag mal, was würde denn passieren, wenn wir jetzt so viele Haie fischen, dass es nur noch ganz wenige oder keine mehr gibt? Welche Rolle haben die im System, im Meer?
Ja, sie sind ganz häufig eben mittlere oder auch obere Räuber in der Nahrungspyramide. Also das ist nicht das Nahrungsnetz, sondern das ist eben, in welcher Stufe sie anzusiedeln sind. Und damit haben sie halt auch regulatorische Funktionen innerhalb des Ökosystems. Also sie sind da extrem wichtig. Einige der Aspekte sind, dass sie ihre Beutefische eben auch regulieren, indem sie den Bestand eben nicht zu groß werden lassen, weil sie könnten, diese Beutefische könnten eben auch dominant werden und andere Fischarten verdrängen. Dort, wo Haie fehlen, gibt es manchmal eben den Effekt, dass eine bestimmte Fischart sich so ausbreitet, dass andere Fischarten verdrängt werden. Die Artenvielfalt wird damit schon verringert. Das heißt, Haie sind umgedreht, die Garanten für die Artenvielfalt an, zum Beispiel in einem Riff. Und ein Effekt, den man mal nachgewiesen hat in einer Studie, ist, dass diese Fischart, die dann dominant wird, eben andere verdrängt oder auch selber wieder frisst. Und das sind dann Algenfresser. Und diese Algen, wenn die Algenfresser an einem Korallenriff fehlen, dann veralgt das Korallenriff. Und die Korallen selber brauchen eben Licht. Und wenn die mit Algen überzogen sind, dann sterben die Korallen ab.
Sehr komplexe Zusammenhänge.
Ja, genau. Sehr auf den ersten Blick nicht zu erkennende Zusammenhänge, aber sehr komplex. Und das nennt man auch Top-Down, eben weil das eben von dem Räuber oben nach unten bis in die kleinsten Zusammenhänge halt da seine Auswirkungen hat. Ein anderes Beispiel ist der Tigerhai. Da hat man gesehen, dass in Australien eben die Seekühe, die dort leben, Dugongs, sind Pflanzenfresser, die fressen Seegras. Und es gibt dort Seegraswiesen, die dann halt bei zu vielen Dugongs oder eben auch zu wenig ängstlichen Dugongs eben besonders abgegrast werden und dass tatsächlich der Lebensraum dann auch gefährdet ist. Und wenn Tigerhaie anwesend sind, dann fressen die Seekühe nicht so viel, weil sie ständig auf der Hut sein müssen. Oder tatsächlich auch mal die Jungtiere dann einem Tigerhai zum Opfer fallen. Also jedenfalls, die regulieren also die Seekuhbestände und damit eben auch die Auswirkungen auf den Lebensraum Seegraswiesen.
Spannend. Was machst du denn jetzt genau für den Schutz der Haie? Also kannst du uns mal erzählen, welche Lösungsansätze der WWF da hat und was es für Projekte gibt?
Ja, wir haben sehr unterschiedliche Projekte. Wir machen, also wie wir vorhin schon sagten, es gibt diese politischen Ebenen, es gibt das Fischereimanagement und dann gibt es diese Schutzgebietelemente. Und eigentlich haben wir überall auf der Welt Projekte, wo entweder alle von diesen Aspekten angesprochen werden oder eben teilweise. In Indonesien zum Beispiel haben wir Projekte, um auch eben Schutzgebiete auszuweisen, wo Tourismus reguliert wird auf Walhaie, da die Regularien auch hinzukriegen, dass die Tiere nicht zu sehr gestört werden. Dann, wir haben häufig eben auch Haie als Beifang in handwerklicher Fischerei, das sind also die kleinen Fischer, und dass es da vielleicht auch Regulierungen gibt, wo es eben noch keine gibt. Das wird immer im Rahmen von so Haieaktionsplänen in den Ländern festgeschrieben, und diese Haieaktionspläne, die stoßen wir häufig an, indem wir dann eben die politischen Ansprechpartner in den Behörden und so weiter dazu anregen und teilweise das eben auch mitfinanzieren. Da sind häufig eben Workshops notwendig, Experten zusammenzusetzen. Wie sehen die Fischereien aus? Was kann man da machen? Und ja, das sind so ganz konkrete Ansätze, die wir in mehreren Ländern halt vollziehen. Und ein großes Projekt, was wir jetzt auch demnächst starten, wird sich ganz besonders um die am stärksten gefährdeten Arten kümmern. Und da wollen wir sogenannte Schutzzonen einrichten und tatsächlich in einigen der letzten Refugien, wo die Arten noch einigermaßen vorkommen, besonders diese Schutzmaßnahmen für den Lebensraum einrichten. Das zusammen aber mit der Bevölkerung eben. Diejenigen, die halt jetzt vom Haifang leben, müssen natürlich auch eine Alternative bekommen, um dort ein anderes Einkommen machen zu können. Also eine Möglichkeit ist Ökotourismus, mit Haien zu tauchen. Das ist ein großes Geschäft in der Welt. Und wenn man das richtig macht, ist das eben auch einigermaßen nachhaltig. Und die werden auch nicht so gestört, die Tiere. Das heißt, das wären so Ansätze, wie man dann vielleicht Fischer von dem Haifang zu einem Haischutz auch bringen kann. Ja, das starten wir bald mit interessanten Orten, und da versprechen wir uns dann doch, dass wir vielleicht die Kurve, die bisher ganz runter geht für diese Arten, irgendwie dann nach oben biegen zu können.
Ja, da bin ich gespannt, wie das funktioniert, und vielleicht können wir dann ja nochmal sprechen, wenn das Projekt eine Weile gelaufen ist, und schauen, wie denn die Ergebnisse aussehen.
Ja.
Ich fasse nochmal zusammen. Haie und Rochen sind unglaublich vielseitige Arten, überall auf der Welt verbreitet, und sie haben wahnsinnig viele spannende Eigenschaften. Allerdings leiden sie unter ihrem schlechten Image, obwohl sie viel weniger gefährlich sind als zum Beispiel Nilpferde oder Elefanten. Haie und Rochen gelten als die bedrohteste Art von Wirbeltieren auf dem Planeten und werden gezielt gefischt und auch als Beifang gefangen. Für ihren Schutz muss die Fischerei unbedingt stärker reguliert werden. Haie und Rochen selbst brauchen einen besseren Schutzstatus und vor allem Schutzgebiete, in denen zum Beispiel Fischerei ausgeschlossen ist und wo sie ungestört aufwachsen können.
Die Zusammenfassung war auf den Punkt gebracht.
Heike, toll, dass du heute da warst. Ich danke dir sehr für das Gespräch und die spannenden Einblicke in die Welt der Haie und Rochen.
Ich danke auch.
Ich bin Freya Dunker und das war der WWF-Podcast Überleben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.